Herzlich willkommen zu TNBT Episode Nummer 24. Wir widmen uns heute ganz VisionOS 1.1, das erste signifikante Update für VisionOS und damit die Vision Pro und dabei vor allem den neuen Fähigkeiten rund um MDM, also der Geräteverwaltung im Unternehmen. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac & I und freue mich als Gast heute einmal mehr Marc Zimmermann begrüßen zu dürfen, der Entwicklungsleiter für mobile Lösungen bei ENBW ist und die Vision Pro bereits im Unternehmenseinsatz hat. Hi Marc.
Ja, hallo Leo. Schön, wieder da zu sein.
Ja, freut mich auch. Du hast wahrscheinlich VisionOS 1.1 natürlich längst installiert und es ist ja doch so, dass man das Gefühl hat, ich wünschte mir, es würde etwas schneller vorangehen mit den VisionOS Updates, aber es ist ja jetzt zumindest mal ein Anfang, wo man auch merkt, dass Apple ordentlich Bugfixes nachgelegt hat und an den Seiten gefeilt hat und viele Kleinigkeiten auch ausgeräumt hat. Es gibt so eine Sache in dem Update, dass man diese 3D-Objekte, die Apps ja mit einblenden können, dass man die so ein bisschen näher an sich heranholen kann. Da gab es offensichtlich auch Leute, die Probleme hatten, dass halt einfach dieses 3D-Objekt zu weit entfernt war, um mit dem sinnvoll interagieren zu können. Also solche Kleinigkeiten sind jetzt hoffentlich ausgeräumt und Apple-Apps kannst du löschen, aber immer noch nicht den Homescreen umsortieren. Also wir sehen, das zuckelt sich schrittweise zurecht. Was ich interessant fand, ist, dass sie jetzt bei der Persona nochmal so einen Schnitt gemacht haben und gesagt haben, so bitte Persona nochmal neu anlegen. Das war ja.
Das ist spannend gewesen, ja. Ne? Da kommt dann, du richtest das Update und auf einmal kommt dann da, bitte nochmal Hände, bitte nochmal Gesicht.
Mhm. Das heißt, du hast dir ja auch wahrscheinlich natürlich eine neue Persona eingerichtet. Und hast du bei deiner Persona eine Verbesserung, würdest du sagen, ja, sieht besser aus als vorher? Es ist ja ein bisschen Glücksspiel immer auch, wie die Persona am Schluss rausfällt.
Glücksspiel ist schön ausgedrückt. Ich hatte da beim letzten Podcast ja auch schon mal gesagt, wie komisch die Menschen teilweise gucken, wenn du dann in WebEx, Zoom, Teams dann da mit deiner Persona drin sitzt und sie am Anfang in den ersten Versionen, den 1.0-Versionen, ja doch noch sehr spooky war.
Ja.
Und dann hat Apple ja die Beta rausgebracht auf die 1.1, auf die man teilnehmen konnte. Ist ja immer so ein Ritt auf der Kanonenkugel, wenn du sagst, du baust hier eine Beta ein und hast keinen Developer-Band und hoffst dann schwer, dass die Beta jetzt nicht einen sehr teuren Backstein aus deiner Brille macht. Hat auch gut geklappt.
Mhm.
Und dann auf einmal merkt, wenn dann die Leute merken, oh, du siehst besser aus, was jetzt nicht als persönliches Kompliment gemeint ist, sondern als die Persona wirkt besser. Aber du hast recht, ne? Wenn du nicht auf gutes Licht achtest oder, ich sag mal, ein bisschen shaky in der Hand bist und bei der Aufnahme ein bisschen rumwackelst oder irgendwie komische Kettchen trägst und so ein Kram, dann kann auch eine Persona unter Umständen ein bisschen spooky wirken. Aber unterm Strich sind die merklich besser geworden, merklich besser.
Es gibt ja, der Shaky ist ein gutes Stichwort, weil man war ja bis jetzt bei der Aufnahme der Persona darauf angewiesen, dass man die Vision Pro eben vor sich hält. Die wird ja mit der Außenkamera, wird ja das Gesicht erfasst. Und das heißt, man hielt die ganze Zeit etwas verkrampft, oder ich zumindest hielt sie sehr verkrampft immer. Man streckt die Arme sehr weit aus. Es ist etwas unkomfortabler, als man das normalerweise bei einem Selfie vielleicht machen würde. Und jetzt gibt's mit Version 1.1 gibt's die Möglichkeit, auch eine Art Hands-Free. Also man kann letztlich als Art Bedienungshilfe die Persona eben auch aufsetzen, ohne die Brille in der Hand zu halten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht auch das als Tipp an Leute, die auch dieses Schüttelproblem hatten, ich glaube, man kriegt eine entspanntere Persona hin, die vielleicht entspannter aussieht, weil man halt die Vision Pro nicht mehr vor sich halten muss. Zwingend.
Das stimmt, aber es zeigt halt auch, wie viel Wert Apple jetzt nicht unbedingt auf die Persona, aber auch auf Menschen mit Beeinträchtigungen legt. Ne? Also wenn du auch mal guckst, wie Menschen mit Sehschwäche oder halt auch mit anderen körperlichen Befindlichkeiten. Du kannst das Ding ja auch komplett ohne Hände bedienen, wenn du das entsprechend einstellst, mit Augen und Zwinkern und wie auch immer die Gesten dann sind. Das finde ich schon beeindruckend, wie halt auch Menschen mit solchen Einschränkungen in die Lage versetzt werden, so ein komplettes Computererlebnis zu erfahren.
Ja. Und wie immer ist natürlich, profitieren wir halt alle von den Barrierefreiheit-Funktionen, egal ob man selbst in irgendeiner Form von Einschränkung hat oder nicht. Oder das ist immer von Vorteil, weil du an einem gewissen Punkt immer die Möglichkeit hast, irgendwas anzuschalten oder auszuprobieren, andere Steuerungsmöglichkeit, die oder eben nur mit einer Hand zu steuern und an die andere Hand abzuschalten und all diese Funktionen, die da halt mitschwingen, und das ist ja beim iPhone nicht anders, ist, glaube ich, für uns alle immer von Vorteil. Vorteil. Du hast eben schon angerissen, du benutzt ja deine Persona schon auch für geschäftliche Calls. Also du tauchst einfach in Videokonferenzen durchaus mal als Persona auf. Wie sind da deine Reaktionen, Erfahrungen mit den Reaktionen bislang so?
Ich sag mal so rum, der bunte Hund ist durchaus bei dem einen oder anderen mittlerweile bekannt. Ja. Da ist dann eher schon, hast die Brille jetzt doch nicht auf, wenn
richtig,
man sie mal dann nicht auf hat.
Ja.
Die spannendste Geschichte war dann, wir hatten die Woche jemanden, der sich bei uns vorgestellt hat für eine Tätigkeit bei uns. Und naja, ich habe halt dann die Brille genommen und kommt dann als Persona rein. Und das war irgendwie auch so ein bisschen so eine Auflockerung. Ja, es ging auch so ein bisschen um iOS in der Stelle und dann war dem Gegenüber auch bekannt, was da gerade abgeht, ja. Mhm. Und da war eigentlich mehr so auch so, ach guck mal, damit beschäftigt sich der Laden quasi auch schon. Das wirkt dann nochmal ganz anders, wenn jemand auch weiß, was das ist, als wenn du einfach nur so als Nerd erscheinst, dein Gegenüber, ich sage jetzt mal, im besten Fall vielleicht weiß, wie man IT schreibt, aber das überhaupt nicht einschätzen kann, da wirkt man, glaube ich, dann doch etwas abschreckender und da würde sie dann auch nicht aufziehen.
Hm. Ja, ich glaube, das ist eine gute Leitlinie für den Einsatz der Persona. Aber es ist natürlich auch eine Normalisierung, die halt sehr langsam und schrittweise wahrscheinlich jetzt einfach passiert. Hast du denn noch?
Aber den Satz möchte ich gern zum Besten geben. Überleg mal, ja, du kommst hier immerhin mit einer Persona, die, wenn du mit der neuesten Version kommst, ganz gut gerechnet ist. Immer noch besser als mit so einem Emoji oder mit irgendeinem komischen Comic-Style, wo du dann halt denkst, okay, das ist nicht nur nerdig, das ist auch noch mega verspielt.
Ja. Ich hätte es auch sehr albern gefunden, wenn wir tatsächlich auf dieser Memoji-Ebene gelandet wären. So nett die Memojis auf ihre Weise sind, glaube ich, für Videokonferenzen wären sie kein gangbarer Weg gewesen. Das wäre wirklich albern. Wäre wirklich albern gewesen. Hast du sonst noch was gehabt, wo du sagst, mit VisionOS 1.1, das war jetzt ein merklicher Fortschritt bei Sachen, die vorher geklemmt haben, die besser geworden sind, abgesehen von MDM?
Da fehlt mir der Schritt zurück. Ich sagte ja, ich habe ja keinen Developer-Strap. Von der Seite ist das mit wieder auf die alte Version zurückgehen schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass die Darstellung von Objekten in der Nähe besser geworden ist. Also das Ablesen meines iPhone-Displays war gefühlt besser. Ich habe jetzt in den Release-Notes jetzt nicht wirklich was wahrgenommen, dass da am Ende vom Tag was drin stand. Aber von meinem Gefühl her war alles, was ich in der Nähe mit der Kamerasensorik der Vision ablesen konnte, von der Qualität her schärfer.
Ja, ich glaube schon, dass Randsachen auch, dass sie da schon geschraubt haben. Es gibt ja auch eine Reihe von Leuten, die gesagt haben, dass sie das Gefühl hatten, dass ihr virtuelles Mac-Display schärfer sich aussieht, schärfer anfühlt. Schwierig, das natürlich zu klassifizieren und in Werte zu fassen, ja. Aber das ist sicher was, wo Apple da durchaus schrauben kann. Insgesamt, wir sehen ja beim Pass-Through-Modus und auch dann natürlich bei dem virtuellen Mac-Display, dass Apple so ein bisschen ja mit leichter Unschärfe durchaus auch aktiv arbeitet. Also Unschärfen können ja auch was sein, die Apple tatsächlich bewusst eingesetzt hat, um Sachen halt irgendwie ein bisschen zu überspielen oder Sachen halt vielleicht besser aussehen zu lassen, als wenn es irgendwie scharf, aber dann auch tendenziell pixelig wäre. Also da ist natürlich softwareseitig sind, glaube ich, viele Stellschrauben, die wir noch sehen können und werden. Ja, kommen wir zum Thema MDM, weil das natürlich eine Schlüsselneuerung von VisionOS 1.1 war und natürlich auch für den Unternehmenseinsatz das sicherlich klar relevanteste Update jetzt gewesen ist. Vielleicht nochmal vorneweg die Grundfrage, was ist eigentlich MDM und was können denn jetzt Firmen spezifisch bei der Vision Pro mit der neuen Möglichkeiten machen?
Wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen zu Hause sich um die Geräte ihrer Familie kümmern, dann machen sie das ja häufig, indem sie die Geräte in die Hand nehmen und daran dann die entsprechenden Einstellungen, WLAN-Zugang, Software installieren, Software-Update. Ja, ich erinnere mich immer, wie ich zu meinen Schwiegereltern fahre und dann erstmal dafür sorge, dass alles auf einen aktuellen Betriebssystemstand kommt. Ja, da kümmert man sich drum. Das Ganze ist zu Hause sicherlich ganz nett so von Hand. Wer es da ein bisschen professioneller macht, nutzt vielleicht den Apple-Konfigurator, macht dann da vielleicht WLAN-Konfigurationen, die man dann als Datei auf ein Handy spielt. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen Hand am Arm, wenn man auf einen Firmenkonstrukt guckt. In einem Firmenkonstrukt, am besten mit mehreren Standorten, mehr als eine Handvoll Mitarbeiter, dann wird es halt irgendwann schwierig zu sagen, wie sorge ich denn dafür, dass alle Geräte auf demselben Softwarestand sind. Wie kriege ich mit, ob Geräte eventuell einen schädlichen Befall haben? Wie kriege ich Software auf die Geräte? Wie stelle ich ein, was meine Mitarbeitenden dürfen und was nicht? Und am besten auch noch ohne Kabel. Und da spielt halt ein Mobile Device Management System, MDM, eine Rolle, dass du solche Dinge durchsetzen kannst ohne dass du das Gerät in die Hand nehmen musst. Und du sitzt dann an deinem Bildschirm, Webbrowser, konfigurierst, was darf das Gerät nicht, welche Apps hat das Gerät, welche Apps sollen installiert werden. Der Anwender muss auch nicht selbst Software kaufen. Das kann ich als Firma über den Apple Business Manager tun, kann die Lizenzen dann an die Geräte zuweisen. Und so habe ich ein ziemlich komplexes Feld, was ich mit den Geräten alles machen kann, über meistens, wie gesagt, ein Browser-Interface und vor allen Dingen ohne Kabel. Ja, ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich sage, komm Leo, ja, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade sitzt, aber ich muss mal ganz dringend dir ein Update einspielen. Wann kommst du denn vorbei? Wäre morgen 9 Uhr dir recht? Und dann sagst du, bist bekloppt, morgen ist Samstag und außerdem bin ich zu weit.
Ja. Ja, ja, klar. Das ist ja vor allem in der Vorstellung, dass natürlich bei, also ich meine, Vision Pro ist jetzt natürlich noch ein kleines Gerät im kleinen Einsatz, aber wenn man das natürlich bei iPhones sich vorstellt, ein Unternehmen halt mit Tausenden von Geräten, wäre absurd, das irgendwie manuell oder stückweise, weil wir das ja früher die Situation durchaus hatten, dass das in Unternehmen ja, also da lief ja am Anfang durchaus mal jedes Gerät praktisch über irgendeinen Schreibtisch und musste irgendwo angestöpselt werden, also die Zeiten.
Das findet man leider häufiger, als man denkt, auch heute noch, ne? Gerade auch so kleine mittelständische Unternehmen findet man tatsächlich den Haushofen-Hof-Administrator, der wirklich dann auch mit Konfigurationsprofilen noch arbeitet. Ja, aber es tut nicht weh. So ein MDM-System tut nicht weh.
Was können denn die Firmen jetzt verwalten mit VisionOS 1.1? Also wo geht's los und wo ist dann auch die Grenze erreicht? Also mein abgesehen jetzt, also vielleicht ganz simpel, VPN-Konfiguration, WLAN-Konfiguration wird man machen können.
Das ist sogar witzig, dass du die beiden Beispiele bringst, denn Achtung, kleiner Fun-Fact, sowas wie VPN-Konfiguration, wie du sagtest, sowas wie WLAN-Konfiguration, sowas wie über welchen DNS-Server funktioniert, mein Gerät funktionierte bereits mit der VisionOS 1.0-Version. Mhm. Wenn du nämlich solche Konfigurationsprofile mit dem Konfigurator erstellt hast, konntest du das schon konfigurieren, schickst halt die Datei dann per AirDrop oder Mail oder Web-Download an die Brille, dann konntest du das konfigurieren. Mit 1.1 ist dann Apple dann halt hingegangen und hat gesagt, gut, okay, wir können dann noch zusätzliche Sachen konfigurieren, sowas wie E-Mail-Zugänge, Kalenderzugänge, Adressbuchzugänge, sei es über Google-Account, sei es über ActiveSync von Exchange. Das ließ sich dann alles konfigurieren. Du konntest auch Extensions installieren, das heißt, du kannst Apps auf das Gerät bringen, sowieso über ein MDM. Du kannst aber auch Apps auf ein Gerät bringen, das das Betriebssystem um Funktionalitäten erweitert, sei es, damit du Single Sign-On hast, sei es, damit sich Apps um Domainnamen, Auflösungen kümmern. Aber der Haken daran ist, ist es noch aktuell relativ abgespeckt. Du kannst noch nicht so viel machen wie auf anderen Geräten. Und was, glaube ich, für die meisten momentan noch ein Hinderungsgrund ist, du kannst, wenn du das Gerät an einem MDM-System bekannt machst, lediglich so etwas nutzen wie Account-Driven Enrollment, User Enrollment, aber nicht die verschiedensten Varianten, die es früher gab, so nach dem Motto, hey du, ich gebe dir mal einen Link, du klickst drauf, dann passiert die Magie, dann wird das Gerät am MDM aufgenommen. Mhm. Dieses Enrollment geht nicht mehr. Es gehen nur noch diese, ich sag mal, neueren Verfahren.
Ja, Benutzerregistrierung ist ein gutes Stichwort, weil was ist denn da genau, wie sind da die Unterschiede überhaupt zwischen diesem Account-Driven Device Enrollment und dem User Enrollment? Also wo sind da, in welcher Situation greift man zu welcher Form der Benutzerregistrierung?
Das User Enrollment hat Apple ja ursprünglich auf iPhone und iPadOS herausgebracht und das erlaubt es einem Anwender zu sagen, ich habe ein Gerät gekauft und ich möchte auf dem Gerät eine kleine Heimat für die Firma einrichten. Das heißt, es wird eine separate Datenpartition angelegt, darauf liegen dann die dienstlichen Daten, die dienstlichen Anwendungen, jetzt sehr vereinfacht abgespeckt ausgedrückt. Und du bist quasi als Firma Gast auf dem Privatgerät des Anwenders. Was hat das für eine Folge? Du kannst bestimmte Dinge nicht tun. Ich kann zum Beispiel ein Gerät nicht löschen. Mhm. Ich bin ja nur Gast. Ich kann meinen zur Verfügung gestellten Wohnraum, den kann ich zwar sagen, der soll vom Gerät entfernt werden, aber ich kann nicht das ganze Gerät löschen. Oder den Passcode des gesamten Gerätes entfernen, weil ich bin ja nur Gast auf dem Gerät. Beim Account-Driven Enrollment ist das so, wie wenn du früher in den App Store gegangen bist und gesagt bekommen hast, du pass mal auf, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, du möchtest bei uns das Gerät registrieren. Wir möchten auf dem Gerät etwas mehr, als wenn es nur dein privates Gerät wäre. Geh doch bitte in den Store und lade dir irgendwelche MDM-Clients runter von Intune, von Mobile Iron, von AirWatch, keine Ahnung was. Mhm. Dann sind die Anwender hingegangen, haben sie das heruntergeladen, haben damit ihr Gerät registriert und ich als Firma konnte dann ein bisschen mehr auf dem Gerät verwalten. Und das ist das, was Apple jetzt bei der Vision Pro nicht implementiert hat. Also auch hier wieder Side-Fact, in der 1.0 ging das, in der 1.1 haben sie es wieder ausgebaut.
Okay.
Da haben sie nämlich gesagt, wir wollen die modernere Variante, das ist dieses Account-Driven Enrollment. Mhm. Das bedeutet, der Anwender geht nicht in den App Store und lädt sich einen MDM-Client runter, sondern der Anwender geht in die Einstellungen der Vision Pro und kann dann dort in der Einstellungs-App die Organisation anbinden. Das heißt, er muss seine dienstliche Apple-ID hinterlegen, das Kennwort, das es dazu gibt. Und die Maschinerie arbeitet dann im Hintergrund automatisiert das Ganze ab. Er muss, wie gesagt, keine Software mehr runterladen. Es wird das alles über die Systemdialoge von Apple abgefrühstückt.
Das heißt aber, das Device oder das Device-Enrollment wäre normalerweise der Weg gewesen, den Unternehmen gehen, wenn sie ihre eigenen Geräte, also die Geräte, die dem Unternehmen gehören, an die Nutzer ausgeben und weniger Geräte, die Nutzer selbst mitbringen, also dafür das eher einzusetzen.
Ja, fast. Da muss ich ganz kurz auf die Feinheit achten. Du hast das Device Enrollment gesagt. Es gibt hier noch ein Automatic Device Enrollment. Mhm. Das ist bei der Vision nicht installiert. Das ist, wenn du ein Gerät bei einem autorisierten Händler kaufst. Das Gerät wird bei deinem Apple Business Manager bekannt gemacht. Und weil dein Apple Business Manager das Gerät kennt, wird das Gerät dem MDM bekannt gemacht, noch bevor es überhaupt ausgepackt wurde aus der Schachtel.
Mhm.
Das, was wir hier haben, ist halt, ich sag mal, eine abgespecktere Variante, wo das Gerät immer noch ausgepackt werden muss, aber du halt keine Software installieren musst, sondern im Einstellungsdialog dann entsprechend sagen musst, okay, ich melde mich an und dann halt zustimmst, dass das Gerät in Gänze von der Firma verwaltet werden kann, Account-driven. Oder du sagst, nee, das Gerät darf nur in Teilen verwaltet werden, User-Enrollment.
Ja, und beim User-Enrollment arbeitet man dann praktisch mit seiner privaten Apple-ID und parallel mit der Firmen- oder managed, also einer verwalteten Apple-ID, die die Firma ausgibt. Und die läuft praktisch parallel auf dem Gerät zu der privaten Apple-ID dann. Und gibt es da im Moment jetzt was zu beachten, wo wir ja noch in der Problematik stecken, dass der App Store ja eine US-Apple-ID voraussetzt? Das wird ja vermutlich Dinge verkomplizieren.
Grundsätzlich schon. Du kannst, wenn du Software auf das Gerät bringen willst, hast du ja entweder nur die Möglichkeit, dass der Anwender das tut über einen amerikanischen Account, was dann wieder Abrechnungsproblematiken, Buchhaltung, Geldwertervorteil, da gibt's ja tausend Stichwörter, auf die man dann auf der Welle des Spaßes reiten kann. Wenn du eine Vision Pro ausrollst über ein MDM-System, kann das MDM-System auch eine Lizenz zuweisen. Da musst du die Lizenz über den Apple Business Manager erwerben. Das setzt halt voraus, dass die Software im amerikanischen Store verfügbar ist, damit die Lizenzzuweisung funktioniert. Dann geht das ganz gut. Hat aber auch noch einen kleinen Haken, nämlich jetzt gibt es ja irgendwie 600.000 Vision Pro Apps, reine Vision Pro Apps von den Herstellern. Aber da ist ja noch nicht alles dabei. Sagen wir mal zum Beispiel Microsoft Outlook ist noch nicht als reine Vision Pro App verfügbar.
Ja.
Jetzt kannst du dir die Lizenz über den Apple Business Manager holen, kannst über das MDM-System die Lizenz zuweisen, dann kriegst du die Outlook-App installiert, sofern Microsoft nicht sagt, nee, auf Vision Pro, da möchte ich kein Rollout. Das macht die Sache noch ein bisschen kompliziert. Ja, man muss halt gucken, ist die App im amerikanischen Store, ist die App freigegeben worden, beziehungsweise hindert der Hersteller der App uns daran, die auf Vision OS zu installieren. Mhm. Aber wenn beides gegeben, beziehungsweise nicht gegeben ist, dann kannst du wunderbar Software ausrollen auf die Geräte, ohne dass du den Anwender in diesen Schmerzpunkt schickst. Geh mal mit einer amerikanischen Adresse in den amerikanischen Store und lad was runter.
Ja, ich meine, das ist ja auch auf lange Sicht wird sich das ja ändern oder vielleicht auch auf kurze Sicht. Wir haben ja jetzt gesehen, dass man schon erste Codespuren gesichtet hat, dass halt natürlich Apple mit der Lokalisierung da auch vorangeht und dass die Tastatur natürlich, weil wir haben im Moment ja auch die Tastatur und die Rechtschreibkorrektur und all diese Dinge sind ja alle Englisch im Moment. Also solange man zumindest mit der integrierten Tastatur arbeitet, mit der digitalen Tastatur, dann ist man ja auf Englisch festgelegt im Moment. Aber da sieht man schon, da blitzt jetzt wohl demnächst auch mal dann halt Sprachen, Französisch, Deutsch und all die, also eine ganze Reihe von Sprachen, die darauf hindeuten, dass natürlich auch Apple logischerweise den Marktstart außerhalb der USA vorbereitet, wann auch immer der dann sein mag. Ich meine, die große Entwicklerkonferenz, die WWDC, kommt irgendwann im Juni wahrscheinlich auf uns zu und ob Apple da davor oder danach das halt dann schon in anderen Märkten rausfallen lässt, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, ist klar, dass das natürlich in dem Moment in dem das halt unterstützt wird und das Betriebssystem halt so funktioniert wie iOS auch, dann verschwinden natürlich diese all diese Nervstellen, die wir im Moment haben mit der Bindung an den US Apple Store. Ja, also ansonsten von der MDM-Seite her und auch von der Endanwenderseite her ist ja ein Element, was fehlt, ein relativ komisches Element eigentlich, dass es fehlt, nämlich die Möglichkeit zur Fernortung und natürlich auch Fernlöschung, also das, was für Endnutzer normalerweise einfach an Whoist geknüpft ist, ja, also meine Geräte sind halt in meiner Whoist-App und dann kann ich sehen, wo die sind und ich kann sie halt löschen, wenn sie geklaut wurden oder mir sonst wie entkommen sind, aber all das haben wir auf der Vision Pro oder in Vision OS im Moment einfach gar nicht. Und das ist natürlich für Firmen ja durchaus auch irritierend vielleicht.
Also mal unabhängig davon, dass du natürlich sowas wie ein AirTag und ein Handy schneller mal irgendwo in der Wohnung oder wo liegen lässt, als ich sage jetzt mal die Vision Pro. Ja, auch wenn sie vielleicht, also ich glaube, sie ist doch etwas größer, dass sie auffallen könnte, wo sie ist. Gibt es da auch eine kleine Korrektur, weil ja, was der Privatanwender nicht kann, können MDM-Systeme.
Ah ja.
Also ich kann als MDM-System sowohl den PIN-Code entfernen vom Gerät, als auch das Gerät wipen.
Ja.
Aber nur dann, wenn ich Account-Driven Enrollment habe. Also das Account-Device-Enrollment. Mann, was für die ganzen Worte, ey, die ganzen Buchstaben. Unglaublich. Kurz ausgedrückt, User-Enrollment kann ich es nicht, weil da bleibt das Gerät ja auf jeden Fall bring your own. Im anderen Fall kann ich Gerät löschen beziehungsweise Passcode löschen.
Diese Vorgabe aus Firmensicht wird aber beim iPhone ähnlich sein, vermutlich, oder? Ist da, wenn ich User Enrollment beim iPhone habe, kann ich als Firma das Gerät des Mitarbeitenden auch nicht einfach löschen, oder?
Na genau. Du kannst das Gerät nicht löschen. Du kannst höchstens sagen, dass der dienstliche Bereich vom privaten Handy verschwindet. Und weil du vorhin auch gesagt hast, das Thema Orten. Mit einem MDM-System kannst du grundsätzlich Apple-Geräte orten, wenn sie im Lost-Mode sind. Du kannst per MDM sagen, ich habe ein Gerät verloren. Dann kannst du per MDM auch sehen, wo das Gerät ist. Aber auch das mit dem Lost-Mode ist für die Vision noch nicht drin.
Und der Lost-Mode wird ja dem Nutzer oder dem aktuellen Besitzer des Gerätes auch angezeigt. Also das heißt, es geht ja darum, dass die Firma nicht einfach schauen kann, wo rennt denn der Mitarbeiter im Moment gerade rum. Ne?
Richtig.
Also, ja.
Richtig.
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Element. Aber klar, also als Endnutzer würde ich mir schon wünschen, ich könnte meine Vision Pro orten. Also einfach in Anbetracht, es ist zwar richtig, dass man sie schwerlich irgendwie im Couchkissen verlegen kann aufgrund der Größe, aber aufgrund des Preises möchte man sie ganz gerne das Gefühl haben zu wissen, wo sie sich vielleicht gerade herumtreibt.
Und falls sie jemand im Couchkissen verliert, ich würde gerne mal zu Besuch kommen und mir das Couchkissen angucken.
Ja, das ist sicher ein guter Ansatz für Vision Pro Aufstockung. Ja, du hast auch Produktivitätssoftware schon angesprochen. Microsoft ist ja tatsächlich, muss man wirklich sagen, hat sich der als Vorreiter hervorgetan, was Vision OS Apps angeht, mit der Ausnahme von Outlook, was halt nur in iPad-Version da ist. Aber sonst hat man ja eine ziemlich breite Office-Palette jetzt gleich vom Start weg gehabt, bis hin zu Teams und natürlich Word und Excel und PowerPoint in wirklich nativen Vision OS App, was glaube ich, ja, also weiß nicht, ob man es erstaunlich nennen soll, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Microsoft sich als allererstes drauf stürzt. Ich meine, Microsoft hat ja gesehen, dass auch insgesamt natürlich Apples Plattform bei Microsoft und ich meine, in der Historie ist ja so, dass Microsoft ursprünglich eigentlich sehr aktiv Macs unterstützt hat und dann ist das halt mal im Laufe der letzten 30 Jahre haben sich die Dinge geändert und dann nochmal geändert, als Steve Jobs zurückkam. Aber jetzt waren sie natürlich wirklich vom Start dabei, was natürlich auch ein Signal war sicher für Apple auch wichtig, dass Microsoft da vorhanden ist. Aber wie siehst du im Moment jetzt nach, ich meine, jetzt haben wir seit einem guten Monat ist sie öffentlich im Handel, zumindest in den USA. Wie ist da der Status bei Produktivitätssoftware jetzt?
Also es ist immer noch sehr merkwürdig, dass bevor wir zu Microsoft kommen, dass Apple selbst halt außer Keynote sich noch sehr bedeckt hält mit Anwendungen, da hoffen wir ja schwer, dass an den Gerüchten, dass es neue iWork-Apps gibt mit KI und Gedöns, dass wir da sicherlich hoffentlich bald mehr sehen. Wobei jeder, der Keynote hat, die Darstellung, seine Keynote im Steve Jobs Theater virtuell darzustellen, ist für jeden nochmal ein Wow-Moment. Das ist muss nett, man unbedingt mal ausprobieren. Ja, ist nett.
Richtig.
Ansonsten Du hast jetzt eben Microsoft gelobt, würde ich zu 90% unterschreiben. Leider gibt es, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Es gibt nämlich Firmen, die sagen, ja, ich brauche ja nur die Office 365 Suite und es läuft. Und die Administratoren bei diesen Firmen haben teilweise, je nachdem, ob das Gerät enrolled wird oder nur ein User Enrollment gemacht wird, den Haken gesetzt, dass der Microsoft Authenticator benötigt wird. Und zwar on-device. Und wenn Firmen das gemacht haben, dass man on-device den Microsoft Authenticator braucht, also nicht nur auf dem Handy zum Authentifizieren, sondern wirklich on-device, dann guckt man bei der Vision Pro in die Röhre, weil der Microsoft Authenticator, den gibt es zwar als iPhone-App, aber der wurde von Microsoft als nicht kompatibel mit Vision OS dargestellt. Das heißt, du kannst dann zwar Word, Excel und Outlook installieren, Outlook in der iPad-kompatiblen Version, du kannst es aber nicht nutzen. Das ist ein bisschen für je nachdem, wie die Administratoren das, wie gesagt, eingerichtet haben, sehr ärgerlich. Was ansonsten sehr schön funktioniert, ja, ist ansonsten die Office Suite an sich. Die haben auch die Copilot, den Copilot-Support, mal unabhängig davon, wie gut jetzt Copilot läuft oder nicht, haben sie auch drin. Das heißt, sie versuchen das schon aktuell zu halten. Und natürlich, wenn du dann hingehst und sagst, du benutzt es in einem Arbeitskontext und du hast den Mac dabei und du hast noch zusätzlich das Mac-Display, kannst Tastatur und Trackpad mit nutzen, dann ist das schon nett. Was aber auch noch nett ist für den, der sich dann beschwert, ah ja, der Mac, ne, da kann ich ja nur ein Display draufholen. Mhm. Es gibt im App Store tatsächlich so eine Splitscreen-App, wo du dir noch einen zweiten Monitor hochziehen kannst. Und dann wird das Ganze langsam schon wirklich interessant, wenn du halt mischst zwischen Pure Vision OS Apps plus Mac plus dem Bedienkomfort von einem Trackpad und einer Tastatur. Und das macht dann schon Spaß und lässt noch verschmerzen, was der Authenticator, wie gesagt, dass der fehlt. Aber das betrifft ja eh einige, nur ein Subset von Firmen.
Ich würde mir ja wünschen, also natürlich neben der nativen Unterstützung für mindestens zwei Mac-Displays, würde ich mir ja wünschen, dass wir langfristig die Chance, Gelegenheit, Möglichkeit erhalten, dass wir halt auch Mac-Software praktisch frei in den Raum platzieren können, also als eigenes Fenster und als gleichwertiges Fenster zu Vision OS Apps. Keine Ahnung, ob Apple da in diese Richtung irgendwie arbeitet. Komplexität ist da sicher auch hoch, aber das wäre schon ein deutlicher Schritt, um halt die Power, die du halt mit einem Desktop-Betriebssystem halt hast, die auch irgendwo mitzunehmen in Vision OS.
Also sollte es zur Entwicklerkonferenz so vorgestellt werden, können wir sagen, du hast es vorhergesagt, ja.
Ja.
Also von der Seite, ich glaube auch, dass wir an der Stelle wirklich auch am Anfang sind. Ich meine, du hattest am Anfang erwähnt, dass mit Vision OS 1.1 jetzt einige Sachen besser geworden sind. Ich habe gesagt, dass in der Nähe einige Sachen schärfer geworden sind. Man merkt ja schon, dass sie momentan so versuchen, ich sage jetzt mal, Baustellen zu beheben, wirklich wichtige Funktionen für Unternehmen zu implementieren und ansonsten Dinge nachzurüsten, die vielleicht einfach aufgrund von, die bisherigen Entwickler wussten gar nicht, dass es Vision OS gibt und keine Ahnung was, sowas wie Kontaktschlüsselprüfung bei iMessage und so ein Kram, das ist jetzt ja auch alles mit reingewandert.
Ja, zum Glück.
Daher kann man schon gespannt sein, wohin jetzt bei Version 2 und bei Version 3 von Vision OS die Reise geht. Und was sie alles, ich sage jetzt mal, von diesen klassischen Systemen entkoppelt kriegen, um sie dann in Vision OS im Räumlichen Wiedergeburt ist ein falscher Begriff, aber neue Möglichkeiten ermöglichen. Ja? Nicht einfach nur das Fenster hinbringen, sondern was kann ich denn da dann damit tun?
Ja, es ist ja ganz interessant, dass Apple jetzt als nächstes zumindest so aus der, sagen wir mal, Pressemitteilungs-Marketing-Schiene jetzt ja auch nochmal so ein bisschen in den Gesundheitssektor gewandelt ist und halt mal gezeigt hat, okay, das ist natürlich auch in dem mit Firmeneinsatz sehr verwandt, aber spezifisch sozusagen im Gesundheitssystem oder im Gesundheitssektor oder beim Arzt halt in der Praxis, die Möglichkeiten, die du halt mit vor allem Visualisierungssoftware theoretisch hast, um halt da Workflows im Arztzimmer oder in einem OP-Saal abzubilden. Sehr spannend ist was, wo ich auch noch sehr wenig persönlichen Einblick drin habe, aber da müsste man wahrscheinlich mal einen Arzt zu befragen. Ja, bitte, Marc.
Wir sind kein Arzt, aber vielleicht an der Stelle, auch wir machen teilweise sehr, 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 sehr hochauflösende Fotoaufnahmen von Infrastruktur über Drohnen oder sowas. Und wenn du jetzt überlegst, wenn du wirklich hochauflösende Bilder hast, auf denen du dann vielleicht Defekte oder ähnliche Sachen suchen willst und du bist an einen klassischen Monitor gebunden und du zoomst dann in diese hochauflösenden Bilder rein, da verlierst du dich auch ganz schnell, wo bin ich denn jetzt gerade und musst dich wieder neu zurechtfinden. Mhm. Und da mal, und solche Cases mal auf so eine Brille zu bringen, wo du sagst, okay, hier gibt's eigentlich keine physikalische Limitierung, du kannst dir auch solche Bilder, wo es jetzt nicht um Leib und Leben geht, ja, möchte ich überhaupt nicht vergleichen. Ärzte, das Hut ab. Also wenn man da mit Menschenleben rettet oder Menschenleben verbessert, kein Vergleich. Aber es ist trotzdem beeindruckend, wie Menschen auch für so einen Case, wo du sagst, hä, das sind doch eigentlich nur Bilder, wie dir da ein gutes Display vor Augen, um es mal ganz plump auszudrücken, schon helfen kann.
Ja. Ja, ich glaube, das kann jeder bei seinen eigenen Panoramaaufnahmen schon sehen, die man da plötzlich aufgespannt vor sich selbst sieht und denkt, wow, es ist doch nochmal was anderes.
Warum habe ich nicht mehr gemacht?
Ja, und warum habe ich nicht mehr Panoramaaufnahmen in meinem Leben geschossen, genau.
Ja, genau.
Ja. Ja, schön, Marc. Also das Thema wird uns ja weiter begleiten, MDM und überhaupt Vision Pro im Unternehmen. Und wer da mehr Interesse hat und deutlich tiefer einsteigen möchte, den möchte ich an dieser Stelle auf ein Webinar verweisen, was du halten wirst am 16. Mai für die Mac and I. Da wird auch ich packe einen Link auch in die Shownotes. Wenn man da Interesse hat, kann man sich das weiter anschauen. Da geht's wirklich spezifisch darum. Und also viel weiter als das, was wir jetzt heute angesprochen haben, aber MDM und Apple Vision Pro im Unternehmen. Und da kann jeder, der aus der Ecke kommt und sich jetzt schon mal darauf vorbereiten will und muss und wird, was da jetzt passieren wird, wenn dann die Vision Pro auch hierzulande im Handel landet und der Marktstart passiert, dann ist man da, glaube ich, gut aufgestellt. 16. Mai, ein schönes Webinar mit dir. Genau, das sind die Shownotes, dort kann man den Link finden. Ansonsten, wir freuen uns wie immer über Feedback, Anmerkung, Kritik an podcast@mac-end-i.de. Also mal schön E-Mail-Adressen zu diktieren, ist eine besondere Freude. Ich danke sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, Marc, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Marc.
Ciao. Tschüss.